letzte Woche in einer Kneipe Gespräch. Aha, du hast eine Bio über Joko geschrieben und dann dieser fast Zorn, ja. Das ist doch eine Zynikerin. Und wie die mit dem Erbe John Lennons umgeht und was und damit hast du dich beschäftigt. Wie hast du das überhaupt ausgehalten? Das haut mich schon um, ja, dass diese, nicht Hass vielleicht, aber Verachtung zum Teil, ja, aggressive Verachtung, heute noch in unserer Generation, auch etwas jünger, älter, immer noch so vorhanden ist. Ja. Und das ist die erstaunlichste Erfahrung, die ich im Moment mache. Dann sehr schön, wenn jemand sich intensiver damit beschäftigt hat, dass der Aha-Effekt, oh, das wusste ich alles nicht, ja, was die Frau noch alles gemacht hat und verwirklicht. Und das ist dann sehr schön.
Ihr Mann weltberühmt und dann erschossen. Die Tochter entführt. Mehrere Fehlgeburten erlitten. Meist gehasste Frau der Welt. Provokateurin, Aktivistin, Gründerin einer Kunstbewegung. Es gibt nicht vieles, was Yoko Ono nicht erlebt oder ausgelassen hat in ihrem Leben. Dabei ist sie vielleicht die bekannteste unbekannte Künstlerin der Welt.
Alle kennen ihren Namen, man kennt ihr Gesicht, viele Klischees, aber die Person dahinter, da hört es ganz schnell auf.
Yoko Ono. Ausflug in eine Welt der Ideen. Feature von Jenny Roth. Jeder, der Yoko Onos Wohnung betritt, muss gleich am Eingang die Schuhe ausziehen. Wegen des weißen Flauschteppichs. Der ist in der ganzen Wohnung ausgelegt und schluckt wie Schnee jedes Wort, das zu laut gesprochen wird. Und dann steht sie da, die große und doch ganz kleine Künstlerin. Sieht fast aus wie ein junges Mädchen mit ihrer zierlichen Kimono-Figur. Sie trägt eine schwarze und fellbesetzte Strickjacke, den Reißverschluss bis zum Hals hochgezogen. Sie hat kleine, zierliche Hände. Die Nägel sind kurz geschnitten. Die getönte Brille hat sie wie einen Zwicker fast bis auf die Nasenspitze geschoben. Der Kopf ist ein bisschen groß für den kleinen Körper. Aber wo sonst sollten all ihre Ideen auch Platz haben?
Studio One.
Hello?
Hi.
Hi, is it Yoko?
This is Sybil at Studio One.
Oh, hello. Could you connect me to Yoko?
Sure. Is this yes. Jenny Roth?
Yes, I'm Jenny.
Oh, can you hold on 1 second, please?
Yes.
Hi, Jenny.
Hello?
Hi, she's on the other line right now. They're just finishing up a conversation. Oh, wait, yep, now hold on 1 second, please.
Okay, thank you.
Hi, Jenny.
Hi, is it Yoko?
Yes, this is Yoko.
Hi, this is Jenny. How are you?
I'm okay, how are you?
I'm fine. Thank you very much for your time. Do you remember me? I visited you in your apartment in the Dakota building in October.
Uh-huh.
You remember?
No.
No? I was there for the interview.
Good.
Yeah. I guess...
The point is, you know, I'm doing like, almost more than 5 or 6 interviews a day and everything, and I'm very exhausted, so... Why don't you just tell me what you want me to say? I mean, what your questions are, and let's do it, because I mean, we don't have much time.
Yes, of course. I was actually wondering, because we had this interview in the Dakota building in October, and I actually wanted to use it for this radio piece as well.
Yes.
But
you
I
can
think,
do that. Yeah.
Okay, but before
you... My permission.
Okay, before you said, what I know is that I shouldn't use it, and so I actually wanted to ask you why I shouldn't use it.
No, I mean, I wouldn't say you shouldn't use it.
Vom Korridor mit dem weißen Flauschteppich gehen unzählige Türen ab. Ins Schlafzimmer, ins Wohnzimmer. Wir betreten Räume, die uns in die Welt ihrer Musik führen. Ihrer Kunst, ihrer Liebe. Gedankenräume. Hier draußen vom Balkon hat man sicher den besten Ausblick. Sehen und gesehen werden. Sich präsentieren. Die Welt kennt Yoko Ono eigentlich nur mit Sonnenbrille. Sie hat einmal gesagt, sie trage diese Brillen auch aus Angst, um sich von der Umwelt abschirmen zu können, ihre Gefühle zu schützen. Der Wind trägt die Hassparolen aus aller Welt bis hierher. Beatles-Spaltpilz, geldgierige Intrigantin, männerverschlingende Bitch, still pissed at Yoko. Daraus ist sogar eine gleichnamige Facebook-Gruppe entstanden. Und unten auf der Straße laufen die Yoko-Verächter vorüber. Auf ihren Köpfen tragen sie Cappies mit dem Spruch: Yoko should have died instead of John Lennon. Aber es gibt auch andere Stimmen. Natürlich. Tribeca, Manhattan. John Hendricks führt durch die Galerie Crozier Fine Arts, wo einige von Yokos Werken ausgestellt sind.
Well, this is always the idea. Hate's a very strong emotion. She was also during that time very loved.
Seit Jahrzehnten begleitet er sie als Kurator und Freund. Geht bei ihr ein und aus. Ein gutmütiges Gesicht hat er. Eine runde, kleine Hornbrille, schwarzes Hemd, in der Hand einen Leinenbeutel.
A woman, a Japanese, could be so strong and clear and be attractive to those people's hero, John.
Er mag das, was andere an Yoko hassen. Zum Beispiel den Gedanken, dass eine Frau, zumal eine so starke, so anziehend auf den Helden John Lennon wirken konnte. Und dann war sie auch noch Japanerin. Was für eine Schmähung. Denn als Yoko Ono und John Lennon sich treffen, liegt der Zweite Weltkrieg erst 25 Jahre zurück. Ausgerechnet eine rundum böse, ostasiatische Dragon Lady nimmt den Briten ihren Nationalstolz. Und dann machte sie auch noch diese abstrusen Geräuschcollagen, die sie Musik nannte. Das war den Leuten einfach zu viel.
Ich glaube, weil sie, was den Mainstream betrifft, nie die Popularität erlangt hat, die John Lennon erlangt hat. Also ihre Kompositionen sind nicht eingängig, sie hat nie einen Nummer-1-Hit gehabt.
Nicola Bardola. Seine Biografie über Yoko Ono ist im September 2012 erschienen.
Sie hat zeitweilig ein Konzept verfolgt, das darin bestand, erfolgreich ist ein Auftritt dann, wenn das Publikum den Saal verlässt, wenn gebuht wird, wenn gepfiffen wird. Das sind natürlich Voraussetzungen, die dann zu starker Ablehnung auch führen können. Ich erlebe jetzt im Gespräch mit Leuten eine unglaubliche Aggression manchmal und sogar Verachtung dieser Frau gegenüber, die mich völlig überrascht. Ja. Und manchmal denke ich mir, als Biograf kriege ich jetzt das ab, was manche Yoko Ono gegenüber empfinden. Das alte Klischee von, sie hat die Beatles auseinandergebracht und sie ist eine, die sich einfach an John drangehängt hat und sie kann nichts Eigenes.
Da kommt sie oft sehr negativ rüber, weil sie eben mit Medien schlecht umgehen kann. Aber ich weiß, dass sie eine liebenswerte Person ist, die unheimlich viel Humor hat.
Klaus Fuhrmann, der fünfte Beatle, war schon mit Lennon befreundet, bevor Yoko Ono überhaupt in dessen Leben trat. Der Musiker und Grafiker bekommt jedes Jahr eine Weihnachtskarte aus New York, besucht Yoko daheim im Dakota Building, trifft sie bei ihren Besuchen in Berlin oder München.
John hat mich angerufen und gesagt, machst du mit, wir haben eine Band, die heißt Plastic Ono Band. Und da kam es zustande, dass wir nach Toronto geflogen sind, ohne jede Probe, ohne alles, mit Eric Clapton, der dann nicht mal am Flugplatz, wir konnten ihn nicht finden, wir dachten schon, wir müssen wieder nach Hause gehen. Und dann haben sie ihn gefunden und dann sind wir doch alle geflogen, sind tagsüber geflogen, kamen abends an und wir hatten nur im Flugzeug geprobt. was wahnsinnig schwierig war, wir haben nie zusammen gespielt. Wir hatten null Rehearsal, könnte ich sagen, und dann gleich auf die Bühne. Also das war die erste Plastikoner-Band. Und Yoko hat auch dazu gejammert, das war echt witzig. Gejammert, wir haben ja nicht gewusst, was sie macht, wie sie singt. Wir hatten ja keine Ahnung, was sie für eine Stimme oder ob sie überhaupt eine Stimme hat oder weiß der Teufel was. Sie fing plötzlich an zu schreien. Und wir dachten, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Und das war uns erst sehr peinlich. Und dann kam ein ganz toller, wie soll ich sagen, Flash. Ich stehe hinter Yoko und sie krächzt wie ein sterbender Vogel und ich sagte genau das, was sie wollte. Wir wollen keine Kriege, wir wollen keine Toten. Ich sah die Panzer und die Toten da liegen, während sie da vorne rumkrächzt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Es hat also nichts mit Rock'n'Roll und hat auch nichts mit Musik zu tun. Es ist einfach eine Ausdrucksform, die sie, sagen wir mal, kultiviert, kann man nicht mal nennen, den braucht man nicht kultivieren. Sie hat das gemacht, was sie, alles, was sie hatte, hat sie versucht, rauszuschreien.
Send Yoko a code message, I love you, by repeatedly blinking the light in the frequencies and the durations required for the message. From ships, from the top of the mountains, from buildings, using the whole building, in town squares, from the sky and to the sky. Keep sending the message to the end of the year and beyond. Keep sending the message everywhere on the earth and to the universe. Keep sending. For individuals, send the message by hand. I love you.
Sie hat eine Taschenlampe in der Hand, leuchtet mit dieser Taschenlampe ins Publikum. Einmal leuchten heißt I, zweimal leuchten heißt love und dreimal leuchten heißt you, I love you. Und das wiederholt sie zigmal und das Publikum kriegt auch noch Taschenlämpchen in die Hand und soll zurückleuchten. Ja, und so lieben sich alle gegenseitig. Das sind so Performances, die sehr einfach naiv wirken, wo man sich fragt, ist da der große künstlerische Anspruch verwirklicht? Viele belächeln es und es steht jedem frei, das zu belächeln. Wenn man nachfragt bei ihr, geht sie darauf ein und sagt, klar, das ist das alte Hippie-Ding, ja, und ihr denkt jetzt alle, was soll das? Und dann verweist sie aber auf sich selbst, auf das Individuum, auf den Menschen und sagt, horcht in euch hinein und fragt euch wirklich, wie viel Liebe ist da, was ist Liebe? Und wenn man ihr dann so zuhört und ihr zuschaut, dann erinnert man sich, dass das Konzept eigentlich nicht veraltet und dass die Frage nach der Liebe und Menschlichkeit und nach Emotionen, wahrhaftigen Emotionen, immer aktuell bleibt und immer akut bleibt. Es fragt sich, wie man es transportiert. Und sie hat natürlich einerseits eine plakative Art, das zu transportieren. Und sie hat viele Aktionen, die auf Anhieb sehr kindlich und einfach erscheinen.
Aber die Botschaft von Love and Peace kommt durchaus an. Reicht sogar bis ins Jahr 2013. Steffi Weismann, 44 Jahre alt, Fluxuskünstlerin in Berlin. Trägt schwarz, eine gerade geschnittene Hose, hochgeschlossenen Pulli, kurze dunkle Haare, keine Schminke. Erinnert irgendwie an Yoko Ono.
Ich finde, mich hat sie zumindest inspiriert, ja. Einerseits ist es, dass sie die Beziehung zwischen Performer und Publikum thematisiert auf eine sehr radikale, aber auch witzige Art und Weise.
Weismann ist Mitglied des Ensembles Maulwerker, das Dieter Schnebel 1977 gründete. Einer der ältesten Fluxuskünstler überhaupt. Und steht regelmäßig mit Ben Patterson auf der Bühne. Auch einer derjenigen, der die Bewegung mitbegründet hat in den 60er Jahren.
Man ist als Performer eigentlich auch immer gefordert, seine eigene Interpretation von so einem Stück zu finden. Also sie nicht, wie man das manchmal in der Musik kennt oder im Theater, also nicht genau ausformulierte Stücke. Also es sind schon Scores, also man sagt Fluxus-Scores, aber die sind meistens verbal notiert, also mit wenigen Sätzen und beschreiben einen kurzen Moment, also eine Situation, die performativ ist. Und die spannende Aufgabe ist dann eigentlich zu überlegen, wie performe, wie interpretiere ich das, wie macht es Sinn in der jeweiligen Aufführungssituation. Von Yoko Ono gibt es das Stück Touch. Es gibt eigentlich keine wirkliche Beschreibung, was man da machen soll. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel Touch Piece machen würde oder gemacht habe, natürlich kann ich das nicht so genau wie Yoko Ono. Es ist halt wirklich eine kreative Aufgabe. Und also es gibt ja diesen Begriff Composer, Performer.
I was an artist from the beginning. I just had to find a way each time how to do things to survive. So I think that I was already an artist by 4. I created all sorts of concepts. It was really interesting, and I couldn't even write yet. So
what do you give to people?
Spiritual ideas, excitement.
Because I think like many
spiritual
people...
Spiritual excitement. Well,
mm-hmm. Yeah, because many people probably would say that you're provoking with your art, or you were provoking.
Well, is you haven't seen all the pieces, so you're saying...
No, it's not. I said some critics or some people would say that.
So what? I mean, that's their reality. Too bad, you know.
Yoko ist eine sehr bestimmende Person, die also wirklich weiß, was sie will. Und andererseits ist sie wahnsinnig empfindlich. Wenn du irgendein falsches Wort im E-Mail schreibst oder so, dann ist sie gleich eingeschnappt.
Klaus und Christina Vormann in ihrem Wohnzimmer am Starnberger See.
Wenn man ihr dann wirklich näher kommt, und anscheinend hat es auch sehr viel damit zu tun, ob sie jemanden mag oder nicht, ist das eine unglaublich warmherzige und herzliche Frau. Man weiß, sie ist sehr engagiert, sei es ihre ganzen Friedensbewegungen, da hat sich ja bis heute nichts geändert. Aber eben auch gerade, was Benefizveranstaltungen betrifft, Charity nicht im Trend, sondern im Verborgenen, also sprich mit einer großen Aufrichtigkeit. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt bekannt ist. Sie macht ja im Dezember immer in Japan diese großen Gedenkkonzerte für John Lennon, und deren Erlös, damit wurden Schulen gebaut, und zwar in Asien, in Afrika, und da hat die, glaube ich, innerhalb von 10 oder 15 Jahren über 100 Schulen gebaut.
Das Arbeitszimmer. Kreatives Chaos. Alles Mögliche liegt hier herum. Da liegen Streichhölzer, eine Grapefruit, ein Telefon, Stifte, ein angebissenes Thunfisch-Sandwich, eine Uhr, Magnete, ein Hammer, ein japanisches Tintenfass. In der Ecke sogar ein Spülkasten. Toilet Piece, 1971. John Lennon hat einmal gesagt, Yoko hat Ideen wie andere Durchfall. Das war eine Anspielung auf Fluxus, die vielleicht radikalste, experimentellste Kunstbewegung des 20. Jahrhunderts. Eine Art Total Recall von Dada. Den Begriff hat sich Ono-Freund George Majunas aus der Medizin geliehen. Hier heißt Fluxus fließende Darmentleerung. Was wiederum den Dadaisten Hans Arp dazu brachte, Fluxus als Antikunst zu bezeichnen, die unmittelbar den Gedärmen des Dichters entspringt.
Entscheide dich für eine Note, die du spielen willst. Spiel mit folgender Begleitung. Wälder von 5 Uhr bis 8 Uhr morgens im Sommer. Oder mit der Begleitung der Vögel, die im Morgengrauen singen.
Doch, das funktioniert. Schon ist man dort, mittendrin in dem Geheimnisstück, im Blätterwald. Und im Kopf spielt ein kleines Konzert. Viele von Yokos Ideen sind in Grapefruit, A Book of Instructions and Drawings, versammelt, in dem Werk. Die Konzeptkunstbibel, deren Botschaft ist, das Leben ist Kunst, Kunst ist Leben. Sie ist voller Ideen zum Nachdenken, Umdenken, Weiterdenken. Hintergründige und ganz oder scheinbar profane Anweisungen für den Alltag und für kleine Performances. und Grapefruit ist eine Revolution. 1964, als das quadratische, dicke Buch gedruckt wird. Unfertige Kunst. Ein starkes Stück.
Sammelstück. Sammle Geräusche im Kopf, die du während der Woche überhört hast. Wiederhole sie im Kopf in verschiedener Reihenfolge an einem Nachmittag.
Die Instructions widmen alltäglichen Handlungen volle Aufmerksamkeit, aus denen die Zen-Botschafterin Yoko spricht. Schalte einfach mal deine Vernunft aus und konzentriere dich auf die Erfahrung und das Handeln im gegenwärtigen Augenblick. Auf deine Gefühle, dein Denken.
Uhrenereignis. Stell alle Uhren der Welt um 2 Sekunden vor, ohne dass irgendjemand Bescheid weiß.
Die hat eine Ausstellung gehabt in Berlin. Da hatte sie aus einer nachempfundenen Figur nur Teile einer Figur, die hat sie in so Holzschachteln getan. Da war dann ein Bauchnabel oder eine Brust. Und dann hatte sie daneben einen Behälter mit Wasser. Da stand dann eben eine Beschreibung, man sollte den Finger in das Wasser tun und diese Körperteile berühren. Ja? Und das ist natürlich so, dass dann bei einem Intellektuellen bestimmte Assoziationen passieren. Das ist, manche sagen, was soll der Scheiß, was ist ein Blödsinn. Und andere sagen, ah ja, das könnte das Weihwasser sein, das fühlt sich an wie ein Körper und es bewegt irgendwas. Es gibt dir Fragezeichen und irgendwas passiert. Egal was, es passiert irgendwas. Das ist das, was Yoko eben Kunst nennt.
Heute mag dieses Konzept fast schon vertraut erscheinen. Aber in den 50er, 60er Jahren tut man das ab, als Spinnerei. Und doch ist eine kleine Gruppe von Künstlern mit so viel Leidenschaft dabei, dass sie daraus eine ganze Kunstbewegung erschafft. Wie Jonas Mekas, 90 Jahre, der Pate des amerikanischen Avantgarde-Kinos, der in der Filmzeitschrift Revolver von sich sagte:
Ich bin mir nicht sicher, ob ich andere Künstler beeinflusst habe. Meine Aufgabe war die eines Beschützers, der hilflose Neugeborene vor den Angriffen des Establishments schützt. Sich selbst ernst zu nehmen, sei es in der Kunst oder im Leben, ist unsinnig. Kunst oder Leben ohne Humor ist nicht lebenswert.
I consider that Yoko Ono is maybe the most important conceptual artist that there was.
Mekas arbeitet in seinem Loft in Brooklyn gerade emsig an einem neuen Film. Sitzt an einem großen runden Tisch, eine Katze streunt um seine Beine. Er kredenzt Rotwein nachmittags um 3:30. Mekas hält Yoko für die wichtigste Konzeptkünstlerin überhaupt. Und ihr Grapefruit für ein monumentales Werk der Konzeptkunst.
I think that the Grapefruit, das 160 cards, is a monumental work of art of concept, in the conceptual art.
Konzeptkunst ist eine kleine Revolution, das Herzstück von Fluxus. Und Yoko Ono die treibende Kraft. Immerhin war sie vielleicht eine der ersten, die überhaupt mit diesem Konzept experimentiert.
She was an essential part of it.
Zünde ein Streichholz an und schau hin, bis es erlischt.
1955 zündet Ono in Matchpiece ein Streichholz an. Langsam, in Zeitlupe, brennt es ab. Das war's auch schon. Aber Kurator John Hendricks hat ein schönes Bild dafür, wie Yokos Kunst im Kopf hängen bleibt.
If you have a chair, you see the chair, and then you burn the chair, it's just ashes, but in your mind, it's still the whole chair.
Wenn ein Stuhl verbrennt, sei am Ende zwar nur Asche übrig, aber in Gedanken bleibe der Stuhl dann doch ein Stuhl.
Sie ist ja nicht der Künstler, der an sich selber macht. Sie kommt mit der Idee und lässt es meistens durch andere ausführen. Finde ich okay. Aber bei ihr ist es die Idee. Bei vielen anderen Künstlern ist es ja das selber Machen. Und eine Materialschlacht ist es so gut wie nie. Also sie würde, glaube ich, nicht den Reichstag einwickeln wollen. Der ist ihr zu groß. Dann macht sie lieber einen Stuhl. Der eingewickelt ist, reicht auch.
Das stimmt. stößt die Leute vor den Kopf und führt heute noch zu unglaublichen Reaktionen. Zuletzt gesehen vor einem Jahr in Wien bei der Kokoschka-Preisverleihung in einem Kinosaal. Heute 2012, die Leute krümmen sich in den Stühlen und die Laudatoren ändern spontan ihre Rede und gehen auf diesen Film ein, den sie vorher noch nicht kannten.
Nicola Bardola spricht von Fly, einem Fluxusfilm von 1971. Die Kamera folgt einer Fliege, wie sie einen nackten Frauenkörper entlangwandert, sich im Schamhaar verfängt. Ihr Surren bohrt sich in den Kopf. Es klingt wie rostige Stahlseile, die aneinander reiben.
Vereinfacht gesagt, ihre Fragestellung bestand darin, schauen die Leute auf die nackte Frau oder auf die Fliege? Und wie wirkt sich das aus? Es ist nicht nur quälend, es ist auch belustigend. Also es gab auch viele Lacher im Publikum, aber auch Gestöhne und dazu noch ihr Schreigesang. Und diese Kombi verstört heute noch, regt aber zum Nachdenken an und bringt einen weiter, würde ich sagen. Und wenn Sie nach der Auswirkung für junge Künstler fragen, dann wird sie das auch zum Nachdenken bringen.
Ein Dachboden ist eine Fundgrube von Erinnerungen. Ein bisschen muss man den Kopf einziehen und sich an das düstere Licht gewöhnen. Aber dann erkennt man auch die Kisten, die hier überall liegen. Kleinode voller Vergangenheit. Eine Schachtel ist sogar aus Zedernholz. Weil John diesen Geruch immer so geliebt habe, Staub wirbelt auf. Hier ein Brief. Nein, ein Tagebuch.
Geboren? Jahr des Vogels. Frühe Kindheit? Sammelte Himmel. Jugend? Sammelte Seetang. Spätere Jugend? Brachte eine Grapefruit zur Welt. Sammelte Schnecken, Wolken, Mülleimer und so weiter. Habe zahlreiche Schulen absolviert, die auf diese Fächer spezialisiert sind.
So klingen die ersten 33 Jahre ihres Lebens als Freischwimmerin, Freidenkerin. Träumerisch klingt das. Verspielt und unbeschwert. Dabei hat Yoko um diese Zeit ziemlich profane Probleme. Sie kann kaum 50 Dollar Miete aufbringen, lebt ohne warmes Wasser in einem kleinen Loft in der Chambers Street, gut 6 Kilometer Luftlinie südlich vom Dakota. Und diese kleine Wohnung wird zur Bühne für all diese Artisten.
1960 und 61, Yoko Ono had rented a loft on Chambers Street. And she and Lamont Young organized a series of very avant-garde events in this loft.
John Hendricks, Kurator und Freund von Yoko Ono.
Many people came, many artists. As I said, Marcel Duchamp came, Peggy Guggenheim came, I suppose John Cage came, and Noguchi came, and many, many people came.
Yokos loft wurde zum Treffpunkt der Avantgarde-Szene. Alle waren sie da. Marcel Duchamp, John Cage, Peggy Guggenheim und Noguchi. Man konnte mitmachen, zuschauen oder seine eigenen Werke ausstellen.
Yoko installed some of her works at the Chambers Street loft. So her smoke painting was installed, her painting to be stepped on, shadow painting.
Yoko zeigte ihr Smoke Painting, das Shadow Painting oder das Kitchen Piece. Damals konnte ein Duchamp sie noch gründlich aus der Ruhe bringen. Als er an einem Abend ihr Painting to be stepped on lange und wortlos betrachtete, wurde sie richtig nervös. Auch Jonas Mekas war da, immer eigentlich. Und er erinnert sich gut, wie dicht und aufregend die Zeit damals war, zwischen 1957 und 1967, in der Theatermacher, Musiker und bildende Künstler zusammenkamen und ihre Werke zu einem großen Fluxuskonzert zusammenmischten.
There were places where all of them mingled together. The Cedar Bar, or when it used to close, maybe at 2 o'clock or so.
Wenn ihre Stammkneipe dann zumachte, nachts gegen 2 Uhr, zogen die Künstler weiter in einen Taxifahrertreff in der Park Avenue. Weil der die ganze Nacht offen war, war er ein guter Ort, um neue Projekte auszuhacken. Und alle waren sie dabei, erzählt Jonas Mekas in seinem Studio in Brooklyn. Künstler wie Dalí, aber auch Newcomer wie Warhol, Robert Frank, Ginsberg. Yoko war vor allem fasziniert von John Cage, der diese Art der Happenings kultivierte. Wahre Fluxuskonzerte mit einer ganz eigenen Art von Orchester. Musik live am Klavier, Musik vom Plattenspieler, Gedichte gelesen, Filme gezeigt, Dia-Shows, Tänzer.
That was from the old days, like Salvador Dali, and from the new, like Andy Warhol, or Robert Frank, or Allen Ginsberg.
Hier ein Foto, eine vergilbte Sepia-Aufnahme. Die kleine Yoko auf dem Schoß ihrer Mutter. Yoko geht noch nicht zur Schule, da lernt sie schon Komposition, spielt Fingerübungen von Mozart, Bach und Beethoven am Klavier. Der Vater hat seine Pianistenkarriere dem Bankerdasein geopfert. Jetzt soll die Tochter die Virtuosin werden. Doch dann kommt der Zweite Weltkrieg und ein verheerender Luftangriff auf Tokio. Die Familie flüchtet ins bäuerliche Hinterland. Yoko muss sich mit um die Geschwister kümmern. Sie erlebt Armut und Ungerechtigkeit. Für Kunst bleibt kein Raum. Aber in ihrem Kopf, da wachsen schon längst die Ideen. Yoko sagt, sie hätte das alles sonst nicht ausgehalten, diese feindselige Atmosphäre. Sie hätte zu einem Nichts zusammenschrumpfen können.
Foundation in which I was born, and you had to really, you know, do this, do that. You should never do something that would humiliate your family name. You know that kind of thing. You know, So I could have shrunk into something. So in order not to shrink up like that, you know, I kept swimming.
Es sind bestimmte Dinge in Japan, die sie nicht mag. Ja. Dieses Buckeln, dass die Leute immer Diener machen und Unterwürfigkeit und eine Art Kastenwirtschaft ist, dass der nicht darf und da ist der Boss und vor dem musst du dich kuschen. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen sie ausgebrochen ist aus Japan. Aus dem Grund ist sie ja sozusagen zum Amerikaner geworden. Sie hat ja eine reiche Familie, eine Bankerfamilie.
Sonnenereignis. Beobachte die Sonne, bis sie viereckig geworden ist.
Jeder Künstler, da kannst du Bob Dylan, Elvis Presley, Michael Jackson, kannst du alle zusammennehmen, auch John Lennon, auch Yoko Ono. Was die Menschen anspricht, ist diese Empfindlichkeit, dass irgendwas in deinem Leben dich dazu bringt, das jetzt zu sagen. Ob das ihr Schreien ist, ob das kommt irgendwo her. Und sie hat bestimmt eine harte Kindheit gehabt und eben dieses Starksein und zum anderen aber diese Empfindlichkeit. Das ist, kommt bei all diesen Künstlern rüber. Wenn du jetzt einmal ein ausgeglichener Guru bist, ja, dann gehst du in die Berge, dann sitzt du irgendwo in den Himalaya und keiner kennt dich und du verkaufst auch keine Schallplatten. Nicht? Und genau umgekehrt ist es eben bei diesen Menschen, die Probleme haben und versuchen, diese Probleme aus dem System zu kriegen.
Es dauert aber eine ganze Weile, bis Yoko daraus Kunst macht. Sie sammelt zwar schon früh, wie sie sagt, Ideen und Wolken, aber 1952 schreibt sie sich erst einmal an der Gakushuin-Universität zum Philosophiestudium ein. Als erste Frau in Japan. Yoko rebelliert. In der Kunst und privat. Aber gibt es vielleicht doch Dinge, die man nicht abschütteln kann? Wurzeln, die man nicht kappen kann? Das Japanische steckt auf jeden Fall in ihr, glaubt auch Fuhrmanns Frau Christina und erzählt jetzt diese Geschichte vom Tafelspitz, den Yoko in einem Berliner Restaurant unbedingt essen wollte.
Sie mag eben Tafelspitz dann gerne und Kaiserschmarrn und sie sagt, das müsst ihr alle probieren und alle essen. Na gut, wir haben noch was anderes bestellt, sie hat Tafelspitz bestellt mit Meerrettich und Rahmspinat, wie das halt ist. Nun war das Fleisch offensichtlich nicht sehr weich, sondern eher zäh. Und man würde dann von Yoko erwarten, dass sie dann dem Kellner sagt, also ist nicht so in Ordnung. Hat sie nicht gemacht. Sie wollte, und das ist eigentlich typisch japanisch dann auch, sie wollte nicht dem Hause von Kopf stoßen. Sie hat uns alle gebeten, ob wir nicht ein Stück von ihrem Tafelspitz auf unsere Teller verteilen könnten, sodass das nicht so auffällt. Als der Ober dann kam, der hat natürlich ganz blöd geguckt, weil es waren 5 Teller und überall war dann so ein Stück Tafelspitze.
Obwohl wir es gar nicht bestellt hatten.
Ich meine, er wusste natürlich sofort, dass das alles von Joko war. Aber auch das ist etwas, was überhaupt nicht zu dem passt, wie man sie eigentlich, wenn man sie so... Aber das ist...
Weil sie ja sonst so direkt ist.
Sie ist, kann sehr direkt sein, ja. Und sehr verletzend dadurch natürlich auch sein, wenn sie verärgert ist auch, oder wenn sie jemand auf dem Kicker hat oder wie auch immer, kann die sehr verletzend sein.
Schlafzimmer.
Schlafstück 1. Schreib all die Dinge auf, die du erledigen willst. Bitte andere, all diese Dinge zu erledigen und schlafe. Bis sie damit fertig sind. Schlaf, solange du kannst.
Verse. Federleicht. Mondreisen. Wolkenkuckucksheime. Stoff, aus dem Träume sind.
Wandstück. Schlaft in Betten, die voneinander durch 2 Wände getrennt sind. Flüstert miteinander.
Aber auch das sagt Yoko Ono, ein Traum, den du allein träumst, ist nur ein Traum. Ein Traum, den man gemeinsam träumt, wird Realität. Und dieser gemeinsame Traum beginnt 1966. Yoko Ono hat eine One-Woman-Show in der Londoner Indica Gallery. Alles ist fast fertig für die Eröffnung. Auch das Kunstwerk Apple. Ein Apfel auf einem Podest aus Plexiglas. Der Galerist unterbricht Ono bei den letzten Vorbereitungen und stellt sie einem jungen Mann vor. Sie ist die Künstlerin. Dann zu ihr, und das ist John. Lennon grüßt und geht auf das kleine Podest zu, nimmt den Apfel und beißt zu. Yoko Ono ist empört. Der Apfel ist ihr Kunstwerk. Zu ihrer Ausstellung gehört auch ein kleines Stück Wand, an dem ein Hammer baumelt, daneben ein paar Nägel. Das Publikum soll Painting to Hammer a Nail vollenden. Und John will gleich mitmachen, erinnert sich Kurator John Hendricks.
John said, can I hammer a nail? And she said, yeah, it's a shelling. And sixpence. And he said, well, I'll hammer an imaginary nail.
John fragte Yoko, ob er einen Nagel einschlagen dürfe. Sie meinte, okay, wenn du 5 Schilling zahlst. Weil er aber kein Geld hatte, war sein Gegenvorschlag, einen imaginären Schilling, wenn er einen imaginären Nagel einschlagen dürfe.
And John climbed up the ladder. And looked through the magnifying glass, said yes. And he found this so positive, because you can imagine 1966 in London, you didn't see this. You didn't find this kind of thing.
Dann sah Lennon sich weiter um und kletterte auf die Leiter, die mitten im Raum stand. Mit der Lupe, die von der Decke baumelte, konnte er das Wort lesen, das Yoko auf einem kleinen Papier an der Decke befestigt hatte. Yes. Kein fuck you oder go to hell. Einfach nur yes. So eine positive Botschaft in so einer Zeit. Denn die meisten Künstler damals seien machohaft, geradezu aggressiv gewesen.
John war immer frustriert. 1960 hat er schon angefangen und wir haben uns oft Gedanken gemacht und versucht, Mensch, was ist bloß, was können wir bloß machen und wie kann der Mann glücklich sein, und war immer unzufrieden. Auch noch zur Zeit, als zum Beispiel die Sgt. Pepper LP gemacht wurde, wo ich ihn öfters besucht habe, und du konntest sehen, der Mann ist unglücklich, selbst mit Kind und selbst mit Cynthia, und das war es alles nicht. Und das Schöne war dann, als Yoko auf die Bildfläche kam, das war so, als ob bei ihm der Vorhang aufging. Und das hat für uns, die wir ihm nahe standen, nur positiv funktioniert.
Yoko? 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 Yoko?
Da sind also 2 Künstler zusammengekommen, der eine aus dem Mainstream, die andere aus der Avantgarde, und beide haben sich wechselseitig sehr viel geben können. Das ist ein Glücksfall der Kunst- und Kulturgeschichte. In Grapefruit fangen sehr viele Texte mit Imagine an und ihr wiederkehrendes Imagine-Motiv, das ja John zum Song Imagine inspiriert hat. Und als er veröffentlicht war, hat er sich ja mehrfach entschuldigt und auch geärgert, dass er Yoko nicht als Co-Autorin genannt hat für Imagine, für seinen wohl berühmtesten Song.
Imagine. Und stell dir vor, es wäre Frieden. Immerhin eine sehr konkrete Idee vom Frieden gibt es. Und die steht in Reykjavik. Yoko Onos Lichtskulptur Peace Tower sendet ihre Friedensbotschaft in den Himmel und die Welt. Ihr Geschenk zu Johns 67. Geburtstag. In diesem weißen Steinmonument ist Imagine Peace eingraviert. In 24 Sprachen. Und aus diesem Wunschbrunnen schickt sie seine Friedensbotschaft in alle Himmelsrichtungen.
Für mich als Frau, die wirklich ganz objektiv in so eine Sache reingeht, ich war sowieso nie ein Beatles-Fan, sondern ein Rolling Stones-Fan, also ich gehe wirklich ganz objektiv in die Sache hinein, ist für mich Yoko Ono eine ganz außergewöhnliche Person, und zwar nicht nur in künstlerischer Hinsicht, das ist nun mal auch Geschmackssache, das kann man mögen oder nicht mögen, und besonders eben auch als Mensch. Und ich wage zu behaupten, dass ohne diese Frau John Lennon gar nicht diesen Weg gegangen wäre, wenn er sie nicht gehabt hätte, die ihn da auch hinbuxiert auf seine ganzen politischen Engagements. Ich denke, dass Yoko da eine ganz wichtige Säule war in seinem Leben.
Yoko! 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 Yoko!
Die Wirkung, die sie hatte zu Zeiten Johns, war ungleich viel größer als heute. Und mit der Ermordung Johns ging das dann natürlich zu Ende. Danach kam nichts Vergleichbares mehr. Das heißt, John war schon das musikalische Genie. Und da kommt sie, reicht sie nie an ihn heran.
Musikzimmer.
Ich war 11 Jahre alt, als Mother erschienen ist, und ich habe die Single mit meinem Taschengeld gekauft. Und ich war also noch ein Kind. Und ich glaube, als Kind war ich offener für das Schreien und war wohl dadurch einer der wenigen, der die B-Seite, das war Why von Yoko, fast genauso oft angehört hat wie die A-Seite. Beide schreien, ja, auf der B-Seite Yoko solo und auf der A-Seite John solo, wobei John begleitet Yoko auf der B-Seite mit seiner Gitarre, und er sagte dann auch, er ist wahnsinnig stolz darauf, dass man manchmal den Übergang nicht hört von seiner Gitarre in ihr Geschrei und von ihr Geschrei zu seiner Gitarre, dass man das gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Da habe ich offener für diesen wilden Ausdruck, und mich hat das extrem fasziniert. Das Schreien als Ausdrucksform hat wohl kaum eine Künstlerin so intensiv betrieben und erforscht wie Yoko Ono. Übrigens, der Sound auf der B-Seite ist, wenn man genau hinhört, fast eine Vorwegnahme von Led Zeppelin. Ja, das, was die drei da machen, Klaus Voormann, Ringo Starr und John Lennon als Rhythmusgruppe, und Yoko schreit dazu, das ist Zepp.
Für mich ist das schön, ja. Oder sagen wir es, changiert zwischen faszinierend und schön und vielleicht anders, ja. Es ist schon eine Art Sprache. Es ist jetzt nicht für mich zumindest reine Provokation, jetzt irgendwie einfach was, die Leute so vor den Kopf zu stoßen. Aber es ist eine andere Ebene, also eine andere Form von Ästhetik, an die man sich auch annähern kann und die man irgendwann auch, also die kann man auch schön finden, ja. Es kann so einen ganz eigenen Ausdruck werden, also vielleicht jenseits von Sprache und Musik, ne? Was man gelernt hat, was festgelegt ist, was auch mit dem Unterbewusstsein zu tun hat, oder es kann aber auch so einfach spielerisch sein, ja.
Calling her, calling her. Who? Are you listening? Are you listening?
Is this a long distance call?
Mommy?
Oh, good. You're on two shots. Stay on. Something wrong with this.
Don't be afraid.
I'm only interested in Yoko's early as an artist period, what Richard Foreman has termed Yoko Rock.
Vorher habe sie spannende Sachen gemacht, sich experimentell ausprobiert, findet ihr alter Freund Jonas Meekers. Aber was dann kam, hat ihn doch sehr enttäuscht.
Very well for one generation. Her own development as a singer, musician, there stopped.
Aber später passte sie sich John an, versuchte sich an eingängigen, glatten Melodien, wärmte alte Stücke wieder auf und versuchte, sie Mainstream-tauglich zu machen.
Oh, da mag er recht haben. Ich meine, Yoko hat dann bestimmte Sachen gemacht, die halt kommerziell sind und die nichts mit Kunst irgendwo zu tun haben. Vielleicht hat sie sich dazu gezwungen gefühlt oder was. Ich fand das auch nicht so doll. Und auch, ich fand es auch ziemlich unnötig. Da mache ich schon recht haben, dass sie sich völlig anders entwickelt hätte, wäre John nicht auf die Bildfläche gekommen. Ich weiß nicht, auf manchen LPs hat sie dann richtig so gesungen und so. Ich frage mich, muss das sein? Ne? Ich meine, das Letzte, was wir zusammen gemacht haben, das war ja in Brooklyn, da hat sie ein Konzert, Plastic Ono Band, hat Eric Clapton, mich und Jim Keltner, wir waren die alte Plastic Ono Band und Yoko hat gesungen. Und das war noch genauso wie damals. Und erstaunlich war zumindest immer, dass die Frau sowas von jung rüberkommt, dass sie nicht denkt, wie kann denn so eine alte Oma auf die Bühne gehen? Aber da ist nichts alte Oma. Das ist halt eine wirklich inspirierende Sache, die da passiert. Das ist erstaunlich, jedes Mal. Also wenn man sie jetzt sieht, besonders, dass die Frau 80 ist, das kann man nicht glauben.
Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass sie diese Auszeichnung für die Pussy Riot-Frauen übergeben hat, dem einen Ehemann und der Tochter von der einen jetzigen Gefangenen. Und ja, es zeigt schon einfach, sie ist auch präsent, ja, auch in politischen Fragen.
What about it?
Kiss, Kiss heißt dieser Song. Aber das ist gar nicht Yoko. Das ist die Electroclash-Sängerin Peaches, 2007, auf dem Remix-Album I'm a Witch. Als das Original knapp 30 Jahre vorher entstand, klang es so. Auf dem Remix-Album I'm a Witch singen die Flaming Lips für sie, Basement Jacks, Le Tigre. Und 2012 stellt sich Yoko mit Kim Gordon und Thurston Moore von Sonic Youth ins Studio. Herausgekommen ist ein Album mit dem naheliegenden Namen Yoko Kim Thurston. There's no limitation. Have courage.
Have rage. Sie weiß, ich bleibe jung, indem ich am Puls der Zeit bleibe. Ich will auch wissen, was die Jugend macht. Und wenn mich die Jugend versteht, dann werde ich auch weiterhin rezipiert. Ich glaube, das ist die naheliegende Gedanke, dass sie jung bleiben will im Geist, im Schaffen. Und sie findet Bestätigung, weil die jungen Künstler bei ihr Dinge finden, die schon eben vor 40 Jahren angelegt wurden, die immer noch akut und aktuell sind. Sie ist ja sehr erfolgreich in den Diskotheken in den USA und man mag das, was die jungen DJs mit ihrer Musik machen. Oft wird nur ihre Stimme genommen und alles andere dazu gemixt. Aber die Melodie bleibt, die Stimme bleibt. Und auch das ist ein Anzeichen, wie anhaltend, wie bleibend ihre Ideen, das sind dann auch ihre Texte, ja, die Jugend auch heute noch beschäftigen in ihren Songs. Wie anhaltend das alles ist, wie dauerhaft und wie wirkungsvoll.
Konzertstück. Versteck dich, wenn der Vorhang aufgeht. Und warte, bis dich alle verlassen haben. Dann geh raus und mach Musik. Yoko Ono – Ausflug in eine Welt der Ideen. Feature von Jenny Roth. Sprecherinnen waren Antje-Marthe Schäffer und Ina-Lucia Hildebrandt. Technische Umsetzung Yvonne Reitinger und Roland Böhm. Regie Alexandra Distler. Redaktion Ulrike Ebenbeck. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2013.
Hello, are you still there?
Yes, I'm here.
Yeah, I think our time is running out. Last but not least, I actually wanted to say hello from your friend Klaus Forman and his wife Christina Forman.
Oh, that's so sweet. Yeah. They're very sweet people. They're sweet friends. And we have been friends for the longest time.
And also, I visited Nicola Bardola, who wrote this biography about you.
Oh, there's a biography about me?
Yes, it's a very new one, which came out, I think, in September.
I would love to have an English version of it.
Okay, and of course, I would be very happy if you could read all the people in New York, like your nice friend and curator John Hendrick, and people who helped to organize this interview, like your assistant Carla Merrifield and your lawyer Jonas Herbstmann.
I'm very lucky that we have many good people around me.
Yoko Ono, thank you very, very much for your time.
Well, it was a pleasure talking to you again. I hope this time the radio show is going to be a bit better.
Yes, it will be great, okay. I'm sure.